Es war zum Beispiel ein Standard, dass man jeden Tag Kartoffelsalat macht. Wenn man Kartoffelsalat gemacht hat, umso schneller, umso früher, umso mehr andere Aufgaben, umso mehr Einblicke hat man bekommen in Neues. Weil natürlich gab es, wie in jedem Betrieb, erstmal die ganzen Basics, die umgesetzt werden mussten, der Daily Stuff. Und wenn der abgearbeitet ist, dann kommen Sachen on top und dann nimmt man was mit.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo ihr Lieben, ja, ich hab's verkackt. Wenn ihr euch jetzt fragt, was vor 12 Folgen, also quasi Folge 28, war die Jubiläumsfolge von The Flying Schlemmer. Das heißt, ja, ich gehe schon über ein Jahr mit euch den Weg im Podcast und ihr könnt mich da auch seit über ein Jahr begleiten. Und ich nutze es jetzt einfach mal, um Danke zu sagen oder mal wieder Danke zu sagen an euch fürs fleißige Zuhören, für eure Treue und einfach, dass ihr immer wieder durch Zuhören ermöglicht, dass der Podcast einfach weitergeht und dass er sich auch einfach so stark im letzten Jahr entwickelt hat. Also an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank und ich kann euch sagen, es warten noch sehr viele interessante Köche, Special- und Bonusfolgen auf euch. Und wenn ihr weiterhin keine Folge mehr verpassen wollt, klickt einfach gern den Abonnieren-Button beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Insgesamt, ich habe mal nachgeschaut, hatten im letzten Jahr alle meine Gäste zusammen 31 Michelin-Sterne bisher. Und heute kommen zwei weitere dazu, denn ich bin für euch in den Schwarzwald gefahren zu einem jungen Sternekoch, der es innerhalb kürzester Zeit zu 2 Sternen sogar geschafft hat. Er wird als Ausnahmetalent und Rising Star beschrieben und kocht im Restaurant Mühle am Schluchsee. Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, Niklas Nussbaumer.
Hallo.
Niklas, hätte es dir auch passieren können, ja, wie jetzt mir mit der Jubiläumsfolge, die wäre eigentlich die mit Jürgen Wolfsgruber gewesen, dass man sowas einfach verpasst oder verschwitzt. Also ich war da anscheinend sehr vertieft.
Ja, ich glaube, das geht schnell. Also wir haben auch dieses Jahr tatsächlich das Datum, an dem wir im Jahr davor den zweiten Michelin-Stern bekommen haben, ein bisschen verschwitzt, haben es dann noch nachträglich nachgeholt, aber ja, dadurch, dass die Termine immer so flexibel sind, waren wir da auch nicht ganz achtsam. Geht also schneller, als man denkt.
So ging es mir im Prinzip auch. Man ist da ja sehr, sehr vertieft und bereitet sich ja immer auf die neuen Gäste auch vor. Und schon ist wieder Weihnachten.
Das stimmt, ja.
Und alles ist rum. Bist du ein vergesslicher Typ? Würde ich mir in der Küche sehr witzig vorstellen.
Ja, doch. Also meine Partnerin wird auf jeden Fall sagen, ja. Ich versuche das ein bisschen über Listen und Notizen und Time-Management zu organisieren, aber wenn ich alles im Kopf behalten müsste, das wäre sehr schwierig.
Ich habe es gerade schon gesagt, Ausnahmetalent, Rising Star und es gibt sicherlich noch viele Bezeichnungen, mehr Bezeichnungen für dich. Wie stehst du dazu?
Ja, es ist immer noch ein bisschen ungewohnt, das zu hören. Ja, wir geben uns Mühe. Ich bin mit Leidenschaft dabei und ich glaube, es ist schön einfach, dass man die Anerkennung in der Branche und auch von den Gästen bekommt, ja.
Also du wirkst jetzt auf mich auch sehr bodenständig, als würde ich das jetzt nicht, sag jetzt mal, beflügeln, zumindest vom Ego.
Nee, also ich glaube, ich bin bodenständig geblieben und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Eigenschaft, einfach ja immer weiterzumachen und dran zu bleiben.
Es ging ja auch sehr, sehr schnell. Also du hast den zweiten Stern, glaube ich, im Folgejahr gekriegt nach deinem ersten und was ich so höre immer mal wieder oder auch lese, passiert das ja sehr, sehr selten.
Ja, tatsächlich schon. Es war auch für uns ein bisschen überraschend. Also wir haben uns extrem gesteigert im Jahr nach dem ersten Stern. Wir haben die Küche umgebaut, wir haben Personal eingestellt und wir haben sind schon Schritte nach vorne gegangen, aber dass dann die Entwicklung von außen betrachtet so schnell geht oder gegangen ist, das war schon trotz allem sehr, ja, sehr besonders.
Ich persönlich finde immer den Gusto auch ein bisschen so als Indikator, in welche Richtung das es geht. Also es ist zumindest so ein bisschen Wegweiser, wo man gerade steht. Ich jetzt persönlich hätte jetzt die Grenze tatsächlich so gesehen, ab 9 Pfannen könntest du Richtung zweiten Stern gehen. Siehst du es genauso?
Ja, doch schon. Also wenn man das so ein bisschen beobachtet, ich würde schon sagen, dass die meisten 2-Sterne-Restaurants im Schnitt 9 Pfannen haben. Manche sind natürlich ein bisschen drüber bewertet, andere einen Ticken drunter, aber das ist schon eine klare Tendenz.
Traust du dir selber einen dritten Stern zu? Die Antwort, das müssen jetzt andere beurteilen, zählt nicht.
Die würde ich aber sehr gern geben. Nee, ich weiß nicht, was kommt in den nächsten Jahren. Ich bin froh, wie schnell sich alles entwickelt hat, das muss man ja einfach mal sagen, wie schnell wir die Schritte auch im Team gegangen sind. Und ja, ich bin gespannt, was passiert. Wir werden auf jeden Fall weiterarbeiten, wir werden weiter an unserem Konzept, an unserem System und allem, was wir hier machen, arbeiten, werden es verfeinern und dann schauen wir mal, was passiert. Also.
Du hast ja gerade auch gesagt, ihr habt das Team ein bisschen vergrößert. Genau. Für dich ein Muss, also ich habe es, glaube ich, schon ein, zwei Mal im Podcast gefragt und die Meinungen gehen so ein bisschen auseinander. Für dich ein Muss, den nächsten Schritt gehen zu können?
Nicht unbedingt tatsächlich. Also wir haben ja ganz klein gestartet. Wir waren eine lange Zeit nur zu zweit in der Küche. Dann kam der erste Stern, dann haben wir jemand eingestellt. Dann haben wir mit drei Köchen den zweiten Stern bekommen und haben dann auf vier Köche erhöht und jetzt sind wir sogar mittlerweile bei fünf.
Wer hat denn Talent eigentlich als erstes erkannt oder wer war der Erste, der gesagt hat, aus dem Jungen wird was ganz Großes?
Ich glaube tatsächlich, dass es schon relativ früh in der Ausbildung war. Also ich habe im Hotel Erbrenz in Ettlingen in meiner Heimatstadt gelernt und es ist ein sehr umfassendes Hotel mit Gourmet-Restaurant-Tagung, allem Frühstücksbuffet, normalem Restaurant, Veranstaltung, allem, ja, der kompletten Bandbreite. Und man muss schon sagen, ich wurde da schon speziell gefördert. Das war natürlich dadurch nicht weniger hart, sondern ganz im Gegenteil, es wurde mehr erwartet. Aber ich habe auch mehr Freiheiten bekommen. Also es war ein sehr leistungsbezogenes Prinzip damals. Also unabhängig von Azubi-Status oder ausgelernten Status war es so, dass man Verantwortung übertragen bekommen hat. Also ich weiß noch, dass ich damals im dritten Lehrjahr war und hatte auf dem Gardemanger-Posten einen ausgelernten Koch unter mir. Und es war klar eingeteilt, wer den Posten leitet. Ja.
Werbung.
Kennst du schon Tomami? Nein, dann hast du etwas verpasst. Denn diese pure Tomatenessenz überzeugt mit intensivem Tomatengeschmack und der natürlichen Umami-Würze. Ich habe für euch Tomami 1 und Tomami 2 getestet und beide haben mich total überzeugt. Der Geschmack ist unglaublich und du kannst Tomami total vielseitig einsetzen. Ich habe es ausprobiert und Tomami 1 und 2 schon in Soßen und Suppen benutzt, aber auch beim Fleisch hat es hervorragend dazu gepasst und die Gerichte runder und besser gemacht. Und du sparst dir das stundenlange Einkochen und Reduzieren von Tomaten, denn in beiden Flaschen stecken 12 Kilogramm sonnengereifter Tomaten und was ich immer ganz wichtig finde, sonst nichts. Was unterscheidet Tomami 1 und 2? Tomami 1 hat eine fruchtige Tomatennote und wenig Säure, wobei Tomami 2 total aromatisch ist. Probier es aus und bestelle direkt bei Tomami für günstige Gastronomie und Gewerbepreise unter info@tomami.eu. Du kannst Tomami 1 und 2 aber direkt über gängige Großhandelspartner beziehen. Wie du dich auch entscheidest, ich würde nicht warten, bestell dir deine Flaschen und teste auch du Tomami.
Werbung Ende.
An was würdest du es festmachen, dass man das so früh erkannt hat? Was hast du mehr mitgebracht wie alle anderen?
Ich glaube tatsächlich Fleiß. Also ich war immer früher da. Ich habe früh verstanden, wie das Prinzip in dem Betrieb funktioniert, dass es eben einfach, ich sage jetzt mal als junger Azubi auch noch in den ersten Jahren, meine Aufgabe war, die Basics zu beherrschen und die Basics auch jeden Tag zu machen. Also es war zum Beispiel ein Standard, dass man jeden Tag Kartoffelsalat macht. Wenn man Kartoffelsalat gemacht hat, umso schneller, umso früher, umso mehr andere Aufgaben, umso mehr Einblicke hat man bekommen in Neues. Weil natürlich gab es, wie in jedem Betrieb, erstmal die ganzen Basics, die umgesetzt werden mussten, der Daily Stuff. Und wenn der abgearbeitet ist, dann kommen Sachen on top und dann nimmt man was mit.
Wer hat dich im Laufe deiner Karriere oder deiner Vorgängenstation, bevor du Küchenchef warst, gibt es wen, wo du sagst, okay, der hat das meiste aus dir rausgekitzelt, außerhalb jetzt, während deiner Ausbildung?
Ja, ich glaube schon, das war der Boris Rommel, der ja mir das erste Mal eigentlich mit sehr jungen Jahren viel Verantwortung gegeben hat. Ich war damals im Wald- und Schlosshotel, als er angefangen hat, war ich bei ihm Chefpatissier. Es war die erste richtige Beförderung zur Führungsposition. Ich hatte ein kleines Team mit Konditoren, mit Patissiers zu leiten und ja, einfach mich auch mal machen lassen. Natürlich hintendran irgendwie mit mir kommuniziert, wie man das Team führt, wie man Sachen organisiert, aber auch einfach mal mich ins kalte Wasser geschmissen und ja, machen hat lassen. Ja.
Hast du direkt im Gourmet-Restaurant bei ihm angefangen?
Das gab es damals noch gar nicht. Also dadurch, dass ich, wir haben ja damals nur die halbe Küche eröffnet sozusagen, weil wir zu wenig Personal hatten. Ich war noch in der Patisserie, das heißt, ich war noch in meinem separaten Raum, aber ja, das war einfach, es war wirklich eine schöne Zeit und man hat da ich sage jetzt mal einfach, damals immer Lösungen gefunden. Es war von der Grundstruktur nicht optimal, weil in diesem Übergang es einfach die Küche schlecht besetzt war. Aber es war immer der Gedanke, an welchen Schräubchen drehe ich, um das irgendwie so gut wie möglich zu machen, um den Erwartungen der Gäste und auch den eigenen Erwartungen, die man hat, ja, gerecht zu werden. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen ein Teil ist von meiner Identität. Also als wir hier damals angefangen haben mit noch 2, 3 Köchen und ein bis zwei Service-Mitarbeitern, da muss man, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, erfinderisch sein. Und da kann man vielleicht die Strukturen, die man aus großen Betrieben mit 10, 12 Köchen gelernt hat, gar nicht mitnehmen, sondern muss einfach für sich selber einen Weg finden, wie, ja, wie man zum Ziel kommt. Und ich glaube, das haben wir ganz gut gemeistert.
Damals oder beziehungsweise hast du von Boris, sag ich jetzt mal, auch ein bisschen diese ruhige Art mitgenommen, weil das ist ja was, wo er, ja, wo er oftmals beneidet wird auch ein bisschen drum, dass er eigentlich, egal wie groß und wie stressig es ist, eigentlich immer so sehr, sehr relaxed wirkt und dieses, ja, berufliche und private einfach auch gut trennen kann.
Ja, also ich sag mal, er ist da schon noch ein paar Schritte weiter, aber das macht ihm auch keiner so schnell vor, aber ich versuche schon irgendwie, ja, ruhig und gelassen zu bleiben, weil im Normalfall bringt es eh nicht. Also wenn irgendwas passiert, auch in der Küche, wenn Fehler passieren, dann versuche ich das eigentlich, erstmal versuchen wir das durch unser Konzept davor zu verhindern, dass überhaupt was passiert. Und wenn was passiert, dann versuche ich das, anstatt mich aufzuregen und anstatt irgendwie jemanden dumm anzumachen, versuche ich eine Lösung in dem Moment zu finden. Und genau, und das habe ich mir von Anfang an geschworen, dass das Wichtigste ist, dass die Qualität am Ende so gut wie möglich ist. Wenn ein Fehler passiert, das kann immer sein, aber dann muss man eine Lösung finden und die Lösung ist im Normalfall nicht, jemanden für den Fehler zu bestrafen, ja.
Du hast gerade gesagt, du versuchst es oder ihr versucht es durch euer Konzept im Vorfeld schon zu verhindern. Ja, was machst du oder sag jetzt mal, welche Schritte hast du da konkret, damit es einfach nie vorkommt?
Ja, wir besprechen viele Standards. Also wir probieren natürlich, bevor Gerichte auf die Karte kommen, probieren wir die aus, wir üben die. Also es sind jetzt auch keine 10 Durchläufe, die ein Gericht durchläuft meistens, aber wir versuchen einfach Standards zu setzen. Die Creme muss so und so die Konsistenz haben, das soll so und so sein. Und das wird im Team auch zusammen vereinbart. Und meine Aufgabe ist dann tatsächlich täglich die Kontrolle darüber zu bewahren. Also wir haben Standards, dass jeden Tag um die gleiche Uhrzeit werden die Soßen probiert. Ich kriege die Cremes zum Probieren jeden Tag. Und trotzdem tun wir sie, wenn wir sie vorproduzieren, tue ich es auch nochmal kontrollieren. Also es sind so kleine Schritte, wo man sagt, eigentlich versuchen wir uns das System so aufzubauen, dass es eigentlich alles, was wir da haben, perfekt ist, durch eine Doppelkontrolle durchlaufen ist und trotzdem nochmal am Schluss kurz vorm Service einmal probiert wird. Und dann, wenn nichts anbrennt, wenn nichts überkocht oder vergessen wird im Ofen, dann kann eigentlich nichts passieren.
Gibt es eigentlich auch wen, der das Ganze nicht so kommen sehen hat, sagen wir jetzt mal deinen Aufstieg, und der dann sich vielleicht jetzt ein bisschen in den Arsch beißt und sagt, da war ich blind?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe viele gute Kollegen getroffen. Ich habe viele auch Lehrchefs gehabt und Chefs gehabt, die mir das, denke ich mal, sehr gönnen und von denen ich auch sehr viel mitnehmen durfte. Das muss man ja wirklich sagen.
Apropos rauskitzeln, hat man ja gerade heute schon sehr früh, ich glaube so früh wie noch nie, kommen wir zur Cheffrage. Wir haben vorher schon ein bisschen drüber geredet, ich habe dir ja noch nicht verraten, von wem sie kommt. Er kennt dich oder zumindest er weiß, was du tust, und ich glaube, durch seine Frage möchte er dich heute auch ein bisschen rauskitzeln. Die Frage kommt von einem österreichischen Sternekoch aus Berlin. Hast du eine Idee?
Sebastian, oder?
genau, Sebastian Frank. Und so wie ich die Frage auch gehört habe, kennt ihr euch ja auch?
Ja.
Habt ihr euch öfters gesehen oder wie habt ihr euch kennengelernt?
Flüchtig kennen wir uns. Also ich glaube, kennengelernt haben wir uns 2016 oder 2017 war es bei bei Berliner Meisterköche. Da hat mein damaliger Küchenchef, wurde Meisterkoch der Region, und Sebastian Frank wurde Meisterkoch in Berlin. Und da war so der erste Kontakt, und dann sieht man sich immer mal wieder auf Veranstaltungen und Events, genau.
Ja, dann legen wir los. Dann kommen wir zur Frage von Sebastian Frank. Hören wir mal rein.
Hallo lieber Niklas, schöne Grüße aus Kreuzberg erstmal. Ich darf dir eine Frage stellen und natürlich kommt die aus dem aus dem Gemüsespektrum. Und ich weiß ja ungefähr, was du tust, also ich habe das ja auch gesehen. Und jetzt ist meine Frage: Angenommen, du müsstest eine prägende Erinnerung aus deinem bisher hoffentlich gut gelebten Leben mit Gemüse umsetzen, wie würde das aussehen? Und wie würde es aussehen, wenn es dem Anspruch deiner Gäste genügen müsste? Also ich meine jetzt ganz explizit damit, nicht den Eintopf deiner Oma nachzukochen, sondern wie würde ein kreatives Gemüsegericht in deinem Restaurant aussehen, das deinen Gästen genügen müsste?
Okay, sehr, sehr, sehr spannende Frage. Vielen, vielen Dank, lieber Sebastian. Ja, also Gemüseküche spielt ja natürlich bei uns auch eine große Rolle. Wir legen viel Wert drauf auf Gemüse, auf auch auf die intelligente Umsetzung. Also es ist ein bisschen schwierig, das mit Kindheitserinnerungen zu verknüpfen, weil das tatsächlich gar nicht so mein Steckenpferd ist. Also ich bin niemand, der, also wenn man bei uns ins Restaurant kommt, dann gibt es keine Oma-Gerichte, es gibt keine Emotion oder Kindheitsemotionen, die da irgendwie umgesetzt werden, sondern ich habe einfach eine andere Herangehensweise.
Kitzel dich gerade schon ein bisschen.
Ja, kitzel mich tatsächlich schon. Ich versuche mich gerade ein bisschen rauszureden, aber nein, ich glaube, einer der prägendsten Gemüsemomente war tatsächlich, ist das ganz Banales. Ich bin auch ländlich aufgewachsen und dieses einfach auf der Terrasse sitzen und Tomaten vom Strauch, Gurken vom Gemüsefeld im Garten. So, meine Mutter früher, die Kinder waren alles selber angepflanzt. Ich glaube, das sind so die ganz banalen Sachen. Einfach Top-Produkte, direkt vom Strauch. Ja. Schwierig umzusetzen, wäre es im Restaurant tatsächlich.
Würdest du es mit Gurke und Tomate, würde es hier nicht reinpassen?
Nee, wahrscheinlich nicht. Also es gibt bestimmt Tomate und Gurke irgendwie verarbeitet, aber auch jetzt gerade. Aber so wäre das dann nicht unsere Art tatsächlich. Nein, aber sonst, wir haben immer viele Gemüsegerichte. Wir machen gern Gemüse-Ameskels. Und zum Beispiel, da gibt es ein Klassiker-Ameskel von mir. Das ist ein Rotkohl, der milchsauer vergoren wird, entsaftet wird. Und dann gibt es da so ein bisschen eingelegten, süß-sauren Rotkohl mit dieser fermentierten Vinaigrette, einem Rapsöl hier aus der Region, ein bisschen Kaviar. Und das ist dann so ein bisschen unser Twist. Dann gibt es eine Creme Crue, so eine französische Rohmilch-Creme Fraiche, direkt aus der Normandie mit über 40% Fett und ja, das ist einfach eine tolle Kombination und so bringen wir so ein bisschen, ich sag jetzt mal, den Gemüsegeschmack in unsere Welt. Ja.
Magst du so Herausforderungen?
Inwiefern?
Ich hatte es beispielsweise bei Peter Girtler in Südtirol, der stand ja mal vor der Herausforderung, dass ein Mitarbeiter gesagt hat, okay, wir wollen dieses Apfelstrudel-Risotto machen und er hat sich so lange diesen Kopf zerbrochen, bis er es am Ende des Tages hinbekommen hat. Kommt das auch immer mal wieder vor?
Doch schon, ja. Viel mache ich da tatsächlich im Kopf aus. Ich denke sehr, sehr viel über Gerichte nach, bevor wir es überhaupt erstmal kochen. Also das kann ein wochenlanger Prozess sein mit unzähligen Notizen wieder. Da sind wir wieder bei der Organisation von Gerichten und alles wird runtergeschrieben und überlegt und dann irgendwie zusammengefügt. Und dann tatsächlich ist es eigentlich bei der Umsetzung moderat. Also natürlich kommen viele Herausforderungen immer dazu oder an die man vielleicht auch nicht denkt, aber grundlegend haben wir dadurch, dass ich in die Konzeptionierung von Gerichten so viel Zeit investiere, bei der Umsetzung weniger Probleme meistens.
Kommst du auch mal an den Punkt, sag jetzt mal, wo du mit dem Kopf dann in der Sackgasse steckst, wo du dann so lange marterst bis...
Oft. Ja, sehr oft, ja. Doch, da kann ich mich schon richtig verkopfen. Auf der anderen Seite muss man auch eigentlich sagen, das ist schon fast ein Hobby, sich über Gerichte Gedanken zu machen. Also mir macht es wirklich Freude und wenn ich eine Lösung für dann in Anführungszeichen solche kniffligen Situationen bekomme, dann ist es auch schon, ist ein Gefühl, das mich auch irgendwie befriedigt und mir Freude bringt.
Was spuckt dir aktuell durch den Kopf?
Gibt's was? Ja, aber aktuell sind es ein bisschen andere Sachen. Nee, das aktuell denke ich ein bisschen über ein Gericht mit Wagyu Short Rib nach und da sind wir gerade ein bisschen in der Konzeptionierungsphase und wir wissen, was für eine grundlegende Soße. Also wir wollen dann was Leichtes, eine essenzartige Soße machen. Und jetzt ist halt die Frage, wie man das aromatisiert, Cognac oder ob man ein bisschen Trüffel dazu gibt oder wie auch immer man dann das Gericht in sich zusammenbaut. Und dann gibt es, sage ich jetzt mal, immer so drei Standpunkte, die man hat, also drei Garnituren mit verschiedenen Soßen. Und irgendwann wird dann halt einfach gestrichen, tatsächlich.
Gibt es etwas bei dir jetzt beispielsweise im Restaurant, wo du sagen kannst, okay, das mache nur ich so im Moment, beispielsweise auch von der Zubereitungstechnik?
Das ist interessant. Also mir fällt natürlich direkt unser Signature Dish ein. Das ist ein Sellerie, eingelegt mit Wermut und Weißwein. Und dann gibt's ein bisschen Sellerie-Creme, auch ziemlich säuerlich, ziemlich frisch, mit auch viel Weißwein abgeschmeckt. Es gibt einen kleinen Petersiliensalat, dieses konfierte Bio-Eigelb und eine sehr aufwendig gekochte Petersilienfumé, also im Prinzip eine Hühneressenz mit Dashi und viel Pilzen drin, und dann zum Schluss kommt ein bisschen Petersilienöl rein. Ich glaube, das ist so ein bisschen eigenständigste Gericht, das wir haben. Das machen wir tatsächlich seit dem ersten Eröffnungstag. Das war ein witziger Zufall. Wir haben damals ja ganz klein gestartet, auch noch für einen geringeren Menüpreis oder eine Menüauswahl. Und es war tatsächlich das letzte Gericht fürs erste Menü. Das musste ich mir innerhalb von ein paar Tagen, musste ich das überlegen, weil ich mit allen anderen Produkten bis da den Wareneinsatz so hochgeschraubt habe, dass wir was gebraucht haben, um das so ein bisschen zu kompensieren. Und es war seit Tag 1 war das der Lieblingsgang der Gäste. Ist einfach ein, das ist wahrscheinlich das einzige tatsächlich sehr emotional geprägte Gericht von uns, weil es einfach eine Brühe mit Eigelb ist. Also das ist so simpel und so reduziert, aber ich glaube, dadurch, dass wir das wahrscheinlich zehntausende Male mittlerweile gemacht haben, einfach wirklich unglaublich gut.
Wir jetzt jemals von der Karte fliegen?
Ich mache mir keine Gedanken. Darüber mache ich mir keine Gedanken.
Ja, ja, ich zerbreche mir aktuell auch so an meiner eigenen Challenge ein bisschen in den Kopf. Vielleicht kannst du helfen. Es gibt ja ich nenne es jetzt mal die berühmte Aubergine als Nachspeise. Mir ist jetzt schon zweimal begegnet. Du weißt, von was ich rede. Wenn nicht, helfe ich dir gleich noch mal ein bisschen nach.
Ich glaube, du musst mir auf die Sprünge helfen.
Es gibt einfach die ganz einfache Version. Es ist ja eine Aubergine quasi mit Läuterzucker und dann einvakuumiert.
Ja.
Im Prinzip, mir ist es tatsächlich jetzt schon zweimal begegnet. Das letzte Mal bei Sebastian Frank auch tatsächlich, okay, der es in seinem Menü hat. Und ich habe tatsächlich die zwei Rezepte auch. aber es will mir nicht gelingen. Auf was kommt es deines Erachtens an, damit, die Aubergine dann letztendlich wirklich zur Nachspeise wird? Liegt es am Vakuumierer oder gibt es ja zwei verschiedene Arten auch? Oder?
Ja, ja. Auf jeden Fall. Also der Vakuumierer wird auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Also es gibt ja Kammervakuumierer und die normalen Haushalts. Das darf man schon nicht unterschätzen, weil nur in der richtigen Vakuumierkammer wird ja ein Unterdruck erzeugt und nur dadurch entsteht ja theoretisch diese Kompression. Dann kann es bestimmt auch dran liegen, wie oft man das vakuumiert. Gibt es ja verschiedene Techniken, im Beutel mit Flüssigkeit oder in einer Wanne, wo dann so infusieren wir manchmal sowas wie Gurken oder sowas mit einer Essigmarinade. Ohne zu kochen, erhalten die dann den Geschmack oder den säuerlichen Geschmack. Oder natürlich halt, meine Aubergine ja prinzipiell schon sehr dick ist, vielleicht einfach mal einstechen, dass es richtig einzieht.
Also man kann beim Vakuumieren dann am Ende des Tages wahrscheinlich doch sehr viel falsch machen auch.
Ja, doch. Ich glaube, das kennt jeder Azubi.
Ich sag mal, Kochen mit vakuumierten Lebensmitteln ist mir und allen fleißigen Podcast-Hörern oder auch auf Instagram immer mal wieder untergekommen. Alex Huber hat beispielsweise damals Gurken ins Spiel gebracht. Sebastian Frank hat bei der Paprika-Challenge auch mit Vakuumieren dann gemeistert. Klären Sie mal alle auf, was kann ich mit so einem Gerät alles anstellen und wie kann ich es fürs Kochen nutzen, eigentlich auch für daheim?
Ja gut, ich glaube, der größte Punkt ist tatsächlich die Haltmachung von Lebensmitteln. Also gerade Fleisch ist ein guter Punkt. Das oxidiert einfach nicht dadurch, dass man die Luft rauszieht. Man macht einfach Sachen haltbarer. Man kann sie sous vide garen, wenn man das möchte. Und ansonsten, was auch noch interessant ist, ist natürlich dieses Infusieren, dass man Produkte in eine Flüssigkeit legt, um die Flüssigkeit dann in das Produkt reinzubekommen durch den Unterdruck. Was wir auch zum Beispiel machen, ist teilweise Kräuter in Eiswasser vakuumieren. Einfach das, dann saugen die sich so ein bisschen voll, und gerade bei heißen Hauptgangtellern oder bei warmen Gerichten bleiben die Kräuter einfach länger frisch und länger standhaft.
Aber da steht und fällt wahrscheinlich auch alles am Ende mit dem Art der Vakuumierer. Da brauche ich wahrscheinlich den Kammervakuumierer.
Genau, ja.
Also
genau.
Ohne den wird es nicht gehen.
Nee, also die meisten Sachen kann man nur mit dem Kammervakuumierer machen. Ansonsten mit so einem Haushaltsvakuumierer, ja. Ich sag mal, da kann man schön Stauraum in seinem eigenen Froster zu Hause schaffen. Dafür macht es bestimmt Sinn, aber ansonsten wird es schwierig, da richtig professionell mit zu arbeiten.
Nutzt du den Vakuumierer auch in deiner Küche?
Ja, natürlich. Also wahrscheinlich nur die Standardfunktionen, die ich gerade aufgezählt habe. Also hier und da wird mal eine Gurke in eine Essigmarinade gelegt, dass man sie nicht kochen muss. Es werden natürlich viele, also hauptsächlich Lebensmittel damit konserviert und ein bisschen Kräuter werden vakuumiert und dann war es das eigentlich schon.
Was du sicherlich noch nie vakuumiert hast, aber was auch immer ein Teil deiner Küche ist, ist dein Brot.
Ja.
Das ich bei dabei unbedingt probieren würde, wenn ich darf.
Kriegen wir auf jeden Fall hin, ja.
Für dein Brot wirst du ja über die Grenzen hinweg ja auch ein bisschen gelobt und du hast es ja mehrere hunderte Male, soweit ich weiß, ausprobiert, bevor es an den Gast ging. Was macht das Brot dann am Ende des Tages tatsächlich so besonders? Und was ist eigentlich mit den anderen hunderten Broten passiert?
Also ich glaube, die Brote werden tatsächlich zum größten Teil gegessen. Ein Teil davon, die ganz schlimmen Varianten, wurden zu Altbrot weiterverwendet. Also wir haben immer einen gewissen Teil von geröstetem alten Brot im Brot. Und ich glaube, dass es einfach das traditionelle Handwerk ist. Also wir haben zwar eine Knetmaschine, da wird der Teig am Anfang angeknetet, aber vieles wird über Ziehen, Falten, über Handarbeit, wirklich Temperaturkontrolle und wieder dieses Standardsetzen ja, optimiert. Und ich glaube, da liegt einfach die Einfachheit drin, dass wir sagen, es gibt nur Mehl, Wasser, Salz, Sauerteig und geröstetes altes Brot vom Vortag.
Waren die Komponenten, dass du sagtest, jetzt passt es 100%?
Das hat schon lange gedauert tatsächlich. Und ich glaube auch, dass es ein Prozess ist, der nie fertig ist. Also wir haben dann zum Beispiel ein bisschen mit dunklerem Mehl gearbeitet noch dazu. Also es ist eine Mischung aus Weizen- und Roggenmehl. Ganz früh am Anfang war es ein bisschen Dinkelmehl. Das hat aber von den Glutenstrukturen nicht so gut funktioniert. Und ja, das ist es ist ein Prozess. Und aktuell sagen wir, es sind 100% und vielleicht sind es aber in 2 Jahren, gibt es schon die 110%, wer weiß.
Du bist ja schon so ein Typ, der sich da ja reinfuchst in das Ganze, um alles zu perfektionieren und du eignest dir da ja auch extrem viel Wissen an dadurch. Wie viel Zeit investierst du denn zusätzlich dafür und ist es am Ende des Tages dann auch das, was es ausmacht, um so erfolgreich zu sein?
Ich glaube schon tatsächlich. Das ist, glaube ich, das, was uns auch hier besonders macht. Fast meine ganze Freizeit tatsächlich, also außer ein bisschen Sport machen und hier und da mal mit Freunden und Bekannten treffen und natürlich Zeit mit der Partnerin verbringen, mache ich nicht viel anderes, außer drüber nachdenken. Und auch nutze ich immer irgendwelche Prozesse, wie zum Beispiel Autofahren. Das ist ein ganz kreativer Prozess bei mir, wo ich meistens entweder über Gerichte oder über Prozesse in der Küche nachdenke und einfach irgendwie immer dran bin, das Ganze optimieren zu möchten.
Wo ziehst du dein Wissen her? Nutzt du da Internet oder eher Bücher oder was sind denn, sag jetzt mal, das und deine Quellen?
Beim Brot war es jetzt tatsächlich meine Familie. Ich komme ursprünglich aus einer Bäckerfamilie. Also mein Opa hat damals eine Bäckerei gegründet. Mein Onkel führt die jetzt fort und ich habe, ich weiß nicht wie viele, aber eine große Anzahl an Bäckermeistern und Konditormeistern in der Familie. Und da habe ich viel gefachsimpelt und hier und da mal ein Buch mitbekommen zum Lesen. Und ja, aber natürlich auch, ich sag mal, es gibt viel über Social Media heutzutage, es gibt viel über Foren, wo man sich gerade in diesem Thema Brot sehr, sehr reinfuchsen kann, ja.
Ich weiß, du beschäftigst dich oder hast dich auch mit dem Jagen und mit dem Fischen beschäftigt?
Jagen weniger, das ist eher mein Geschäftsführer tatsächlich, der Jäger ist, aber ja, ich sag mal, wir sind ja die letzte Instanz vom Gast und bei uns kommt irgendwie alles zusammen und ich finde, man sollte sich grundlegend Gedanken machen, was man bezieht und woher und aus welchem Grund.
Gibt es irgendein Thema, was als nächstes, das sage ich jetzt mal für dich, als Wissenserweiterung auf dem Programm stehst, wo du sagst, okay, da möchte ich mich unbedingt noch ein bisschen weiterentwickeln?
Nee, aktuell. Also es passiert meistens ganz schnell und dann ist es die Zeit dafür umso intensiver. Also wenn mich was beschäftigt, ist es eher so, dass es mich nicht loslässt und dass ich stundenlang dann recherchieren und mir selbst darüber im Klaren werden muss, wie ich die Situation einschätze, ja.
Bist du dann auch der Typ, der, also ich bin zum Beispiel, wenn ich mich über was Neues informiere, mir da wissen, ich muss dann permanent drüber reden.
Ja.
Meine Frau hasst mich dann dafür, weil Kenn es gibt ich, ja. über Wochen nichts anderes. Bist du genau dasselbe?
Ja, ja, genau, genau das gleiche Problem.
Du hast dich auch mit dem Thema Patisserie beschäftigt?
Ja.
Passend dazu steht ja auf deiner Karte zum Abschluss Schwarzwälder Kirsch. Ich gehe jetzt davon aus, dass es kein Tortenstück ist, aber was ist der Gang? Und ja, ist es ein bisschen Muss auch in der Region, sowas auf der Karte zu haben?
Weiß nicht, ob es Muss ist. Ich finde es ja, ganz passend. Also ein paar Kilometer von hier gibt es die beste Schwarzwälder Kirsch Deutschlands, die auch schon x-mal im Fernsehen und in den Nachrichten war. Und der Gedanke war aber tatsächlich ja ein anderes. War ich wollte einfach die Schwarzwälder Kirsch ihre Schwere entnehmen und so ein bisschen frischer strukturieren. Und wir haben uns dann dazu entschieden, ein bisschen Shiso, also roten Shiso dazu zu geben in der Form von einem Eis und einfach mal die Proportionen ein bisschen anzupassen, weil meiner Meinung nach bei einer Schwarzwälder immer ja, die Kirschen ein bisschen unterschätzt sind und den Kirschanteil zu erhöhen und alles andere so ein bisschen zu reduzieren, anzupassen, das Ganze in eine kleine ja, als kleines Tellergericht zu präsentieren. Ist, glaube ich, auch mittlerweile das eines der Lieblingsgerichte unserer Gäste, weil es einfach so untypisch ist. Also es schmeckt, ist vom Geschmack her sehr typisch, aber dadurch, dass es deutlich leichter und ja, und einfach kälter und überraschender ist, als es das Original ist, es, glaube ich, ja, einfach wirklich ein Highlight für die Leute.
Bleib mir mal bei der Torte. Was macht für dich eine perfekte Schwarzwälder Kirsch aus?
Oh, da bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Also ich persönlich mag es nicht, wenn es zu alkoholisch wird und vor allem, wenn dann der Biskuit anfängt, so pulverig zu werden, weil er eigentlich so vollgesaugt ist mit Alkohol, dass er gar keine Struktur hat. Also der Teig muss noch eine Biskuit-Konsistenz haben. Ja. Und natürlich viel Kirschen. Verhältnismäßig viel Kirschen.
Also du könntest es, obwohl du, ja sag jetzt mal, aus der Bäckerfamilie kommst, kann dir zubereiten?
Nein. Ich glaube, die wird in sich zusammen sacken.
Gäbe es noch andere Möglichkeiten, dieses Thema Schwarzwälder Kirsch geschmacklich, ja, sag ich mal, zu präsentieren, ohne jetzt da eine Torte draus zu machen?
Und bestimmt, ja. Bestimmt, da gibt es viele Möglichkeiten. Also vom kleinsten Schälchen bis hin zum Petitfour, da hatten wir es ganz am Anfang im ersten Jahr mal, gab es am Schluss ein kleines, schönes Tartlet mit Schwarzwälder Kirsch. Gibt schon witzige Ideen.
Hast du eine Idee für die Hörer?
Ja, ich glaube, das Schwierigste tatsächlich ist, dass die ganzen Konsistenzen passen und dass es danach auch steht und schnittfest ist. Aber ich sag mal, wenn man das wahrscheinlich einfach in der Auflaufform schichten wird, dann hätte man da schon um einiges sich das einfacher gemacht. Weil wenn dann die Creme ein bisschen zu weich ist, dann macht's zumindest nicht so einen großen Unterschied. Also im Prinzip sowas wie ein kleines Tiramisu als Schwarzwälder Kirsch, ja.
Apropos daheim umsetzen, ich habe heute wieder ein paar Hörerfragen dabei, die mich erreicht haben und die würde ich dir jetzt an der Stelle gerne stellen. Wie geht man mit verbrannten Zutaten um? Kann man sie noch retten?
Nein. Also im Normalfall nicht. Ich weiß noch, das ist mir vor einigen Jahren in einem anderen Betrieb passiert, dass mir ein ganzer Schü-Ansatz angebrannt und ich weiß noch, ich habe alles probiert. Und trotzdem war es dann irgendwann das Projekt beendet.
Ja, es hinterlässt ja auch sehr starke Aromen. Also mir passiert das auch immer mal wieder.
Vor allem halt, wenn es diese Raucharomen bekommt, gerade auf Induktionsplatten, wo man wirklich viel Unterhitze hat. Das kann schnell gehen. Und wenn es mal wirklich soweit ist, rausbekommt, tut man es nicht. Vielleicht kann man, wenn es jetzt minimal ist, das noch ein bisschen was kaschieren. Aber wenn es mal angebrannt ist, ist eigentlich vorbei,
ja. Verloren.
Ja, verloren, ja.
Und ihr habt es in letzter Zeit ja irgendwie mit dem Thema Verbrennen, denn mich hat noch eine Frage zum Thema Verbrennen erreicht. Das ist dann auch die letzte Frage für heute. Wie vermeidet man, dass Knoblauch in der Pfanne verbrennt?
Die Temperatur ein bisschen runterschrauben, würde ich sagen, ja. Nein, also ich bin Knoblauch ist tatsächlich ein sehr empfindliches Produkt, gerade beim Rösten. Da braucht man einfach niedrige Temperaturen, lieber über längere Zeit. Schmeckt auch viel besser, wie wenn der wird ganz schnell, obwohl er braun oder obwohl er hellbraun oder leichte Braunnoten hat, ist er eigentlich schon zu dunkel. Und wenn man an sich pur probieren wird, wäre er tatsächlich überröstet, ja.
Aber du hast ja gerade gesagt, Knoblauch geht ja schon, also ist ja dann schon sehr empfindlich, geht ja glaube ich schon sehr schnell auch.
Ja, also zum Beispiel auch viel schneller als eine Zwiebel. Also wenn du den gleichen Röstgrad oder braune Grad hast, dann wäre eine Zwiebel bei weitem süßer als ein Knoblauch.
Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch immer stelle. Oftmals sag jetzt mal, wenn Zwiebel und Knoblauch drin ist und sag jetzt mal einfach bei einer einfachen Hackfleischsoße, oftmals macht man es ja so oder wird ja empfohlen, dass man erst die Zwiebel und den Knoblauch anbrät, bevor das Hackfleisch dazu kommt. Ja. Oftmals ist es ja aber dann trotzdem so, dass es ja schon verbrannt ist, bevor das Hackfleisch überhaupt das drin stimmt, ist. Also ja. Es ist ja nicht schwierig.
Ja, ja, da kann ich auch jedem nur empfehlen, einfach alles nacheinander. Zu Hause mache ich auch, wenn ich alles in einer Pfanne koche, nehme ich zwischendurch die einzelnen Zutaten raus. Also ich brate erst das Hackfleisch als Beispiel an, nehme es raus, dann mache ich ein bisschen Zwiebeln rein, mache die raus. Wenn ich noch anderes Gemüse reinmachen will, brate ich das an und dann füge ich alles wieder zusammen. So ein Schritt für Schritt arbeiten, ja.
Wir hatten da letztens ja erst schon darüber geredet. Kriegst du als Koch auch immer wieder diese Fragen zum Thema Kochen aus deiner Familie oder deinem Freundes- oder Bekanntenkreis? Was sind so die häufigsten?
Ich glaube, so die häufigsten Sachen sind jetzt gerade im Sommer. Wie grill ich das? Wie mache ich das? Und ja, doch, Grillen, Fleischgarn ist schon immer ein schwieriges Thema, aber ist auch irgendwie schwierig nachzuempfinden für die meisten Hobbyköche oder die, die dann wirklich nur ein paar Mal im Jahr grillen, das erklärt zu bekommen, ja, mit Fleisch ruhen lassen, grillen, du brauchst eine gewisse Kerntemperatur, du hast eine, ja, dadurch, dass man eine trockene Hitze hat, braucht es auch einfach, bis es im Kern geht. Ist schon manchmal gar nicht so einfach, ja. Aber ich mache das gerne und genauso stehen die mir ja immer mit ihren beruflichen Tipps mir bei
zur Seite. Wo brauchst du die Tipps?
Ach, das ist gar nicht so pauschal beantworten, aber ich glaube, Tipps braucht jeder mal in seinem Leben.
Jetzt, wenn die Folge draußen ist, jetzt ist ja schon Herbst, wir nehmen im Sommer auf, kann man ja offen so sagen, weiß ja auch jeder, dass wir immer ein paar Folgen in Vorproduktion haben. Jetzt quasi im Herbst, da gibt's ja auch, ist ja auch die Saison von vielen Obst- und Gemüsesorten, viele Kohlsorten sind reif.
Ja.
Viel Wurzelgemüse.
Ja.
Äpfel, Birnen, Hagebutten und. Was verwendest du für eines am liebsten in deiner Küche? Also, was ist quasi so dein All-Time-Favorite?
Natürlich der Sellerie, wie schon erwähnt. Aber auch die ganzen Kohlsorten mag ich gerne. Auch Kohlrabi. Beim Obst wecken wir auch tatsächlich viel ein. Also, jetzt gerade machen wir eingelegte Aprikose. Das könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht im Herbst noch gibt. Und eigentlich ist gerade obsttechnisch immer der Herbst, finde ich, ein bisschen ungünstig. Und da leben wir, ich sage jetzt mal, von den eingelegten Sachen vom Sommer und gehen dann irgendwann auf die Zitrusfrüchte über.
Muss deines Erachtens mehr Aufklärungsarbeit zum Thema Kochen in der breiten Bevölkerung stattfinden?
Auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt vieles, das einfach unbekannt ist. Und ich glaube auch, dass die Ernährung sich zu Hause drastisch verbessern könnte, wenn man da einfach ein bisschen Wert drauf legt und auch ein bisschen, ja, die Menschen sensibilisiert.
Früher gab es das ja auch noch, früher, weiß nicht, wie es in Baden-Württemberg war, in Bayern gab es ja früher auch noch die Hauptschule, da wurde auch Kochen gelernt, glaube ich mittlerweile auch nicht mehr. Also es hat ja auch da, also ist ja abgebaut.
Ja, ja, das stimmt. Was es natürlich noch gibt, sind private Kochkurse, aber ob dann so ein spezifisches Thema angesprochen wird, ist natürlich auch die Frage.
Ja, ihr Lieben, dann sind wir auch schon wieder am Ende von der Folge heute angelangt. Niklas, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte, hier im wunderbaren Schwarzwald.
Sehr gerne.
Aber bevor die endgültige Verabschiedung kommt, meine Frage an dich, wie immer, gibt es noch was, was du allen Hörern zum Schluss noch mit auf den Weg geben möchtest?
Also ich glaube, ich habe für mein Verhältnis heute sehr viel geredet, deshalb glaube ich, passt das. Ich möchte mich einfach nur bedanken, dass ich hier teil sein durfte und ein bisschen was erzählen durfte von unserem täglichen Tun.
Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über 5 Sterne. Das sind so ein bisschen meine 3 Sterne. Die dürft ihr gerne beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens einfach anklicken. Wenn der Podcast-Anbieter die Möglichkeit bietet, was dazu zu schreiben, freue ich mich natürlich auch immer. Das Rezept von Niklas findet ihr dann auf der Flying Schlemmer Instagram oder auf dem Flying Schlemmer Instagram-Kanal und auf der Website als PDF zum Download. Ganz wichtig, wenn ihr Feedback habt zur Folge, schreibt es mir bitte jederzeit durch. Ich bin da total offen und auch dankbar dafür und nehme jegliches Feedback auch gerne an. Ja, und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder zu einer neuen Folge. Diesmal geht die Reise zu einem Sternekoch, der seinen Stern ganz frisch dieses Jahr 2024 bekommen hat. Wir werden natürlich auch ein bisschen fragen, wie es ihm damit ging. Seid gespannt. Wir sind raus. Danke fürs Zuhören.
Dankeschön.
Ciao, Servus und macht es gut.